Ja, es freut mich, in eurer Mitte zu sein und ich möchte heute Morgen mit euch ein Wort aus dem Lukas-Evangelium betrachten. Wer mitlesen möchte, darf doch mal Lukas 17 aufschlagen. Wir lesen die Verse 1 bis 10. Lukas Kapitel 17, die Verse 1 bis 10. Er aber sprach zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen werden würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld hereinkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was zu tun, wir schuldig waren. Nun, gelegentlich werde ich von jungen Leuten gefragt, ob ich ihnen denn raten würde, eine Bibelschule zu besuchen. Nun, für den einen oder anderen mag das der richtige Weg sein, aber ich glaube, die beste Bibelschule ist die Schule des Geistes und des Wortes in der Nachfolge Jesu Christi. Und manche kommen dann von der Bibelschule und sie haben mehr Wissen, aber sie sind geistlich nicht gewachsen. Und bei manchen sogar das Gegenteil. Übrigens ist mir eines aufgefallen in den letzten Jahren. Früher sind die Leute in die Mission gegangen, um dort zu bleiben. Heute gehen sie in die Mission, um nach ein oder zwei Jahren wieder zurückzukommen. Ich glaube, da fehlt manches Mal die Berufung. Da möchte man was tun für den Herrn, aber der Ruf Gottes fehlt. Und so geht man den Weg nicht bis zum Ende. Aber wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir in seinem Wort bleiben und sein Wort in uns bleibt, dann wird unser Geist erquickt. Denn Jesus sagte ja einmal in Johannes 6,53, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Und wenn wir so im Wort leben und das Wort in uns ist, wenn wir in Christus sind und Christus in uns, dann wird unser Geist erquickt und wir können wachsen. Und das ist die beste Bibelschule, die wir haben können. In unserem verlesenen Predigttext, da lehrt Jesus seine Jünger 4 Lektionen. Und das waren Lektionen, die sind den Jüngern tief ins Herz gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die noch nach Jahren sich erinnerten an diese Worte Jesu. Schauen wir uns diese Lektionen einmal an. Die erste Lektion, Vers 1 und 2. Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. In diesen zwei Versen, da sagt der Herr Jesus den Jüngern eigentlich 3 Dinge. Erstens, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wir alle leben noch in einem unerlösten Leib. Und Paulus nennt unseren Leib den Leib der Sünde, weil in diesem Leib, da ist diese Neigung zur Sünde. Und das können wir nicht verneinen, das können wir nicht leugnen. Die Erlösung unserer Leiber, die kommt ja erst noch. Aber solange wir in unserem Leib leben, da begehrt der Geist wieder das Fleisch und das Fleisch begehrt wieder den Geist. Und da werden wir schuldig. Wir werden schuldig an Gott, wir werden vielleicht auch schuldig am Bruder, an der Schwester. Auch Paulus weiß darum, in der Gemeinde leben eben nicht nur Heilige. Römer 14, 13, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Wir können sehr leicht dem anderen auch in der Gemeinde Jesu zum Anstoß werden. Wie kann sich das ereignen? Das kann sein, dass du, ohne die Hintergründe zu wissen, irgendwelche Informationen weitergibst und du gibst falsche Informationen weiter. Oder da gibt es Missverständnisse, die werden nicht ausgeräumt und ihr wisst ja, wie schnell dann von dem einen zum nächsten irgendwelche Informationen hinzugetan werden und am Ende, wenn das an der Station 5 oder 6 ankommt, dann hört sich das ganz anders an, wie es ursprünglich gesagt oder auch gemeint war. Oder da ist leider sehr häufig Unvergebenheit im Herzen und es entsteht eine Wurzel der Bitterkeit daraus. All das sind Dinge, die erleben wir auch im Kontext der Gemeinde. Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, weil wir alle Menschen sind, die durch die leicht umstrickende Sünde in eine Vergehung fallen können. Und Paulus spricht sogar einmal sehr mahnende Worte im Römerbrief über diese Ärgernisse zur Sünde aus. In Römer 16, 17 sagt er, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse zur Sünde bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Zweitens sagt uns Jesus, wehe, aber durch wen sie kommen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und einmal untersuchen, wo denn das Wort wehe erscheint, dann sehen wir, wehe erscheint immer dann, wenn ein Urteil gesprochen wird. Das sind die Weherufe Jesu über die Pharisäer, ein Wort des Gerichts über die Pharisäer. Und in der Offenbarung, da finden wir ja doppelte Weherufe in Kapitel 18, 10, 16 und 19 und sogar einen dreifachen Weheruf, einen dreifachen Gerichtsruf in Offenbarung 8, Vers 13. Weherufe in der Bibel sind immer Gerichtsrufe. Und da dürfen wir uns nichts vormachen, wenn wir sündigen, liebe Geschwister, dann verdienen wir eigentlich das Gericht Gottes. Aber wie wunderbar ist es, als Erlöste immer wieder zu Jesus kommen zu dürfen und uns reinigen zu lassen, auch von der leicht umstrickenden Sünde. Aber die Ernsthaftigkeit von Sünde, die sollten wir in der Gemeinde niemals unterschätzen. Und drittens malt Jesus den Jüngern mit einem sehr drastischen Bild vor Augen, was denn eigentlich Sünde verdient. Verdient das Gericht Gottes? Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Nun, wer sind diese Kleinen, von denen Jesus hier spricht? Manche sagen, es sind die Kinder. Also ich glaube, das ist viel zu eng gefasst, sondern in der Parallelstelle in Matthäus 18, Vers 6, da sagt Jesus, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Hier sehen wir, die Kleinen, das sind die, die an mich, die an Jesus glauben. Und wenn wir in Matthäus noch etwas weiterlesen, dann spricht Jesus noch einmal von diesen Kleinen in Matthäus 18, 12 bis 14. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Die verlorenen Schafe, das sind die Kleinen, die der Herr sucht, die wieder zurückfinden zur Herde. aber auch die 99, so glaube ich, sollten eigentlich die Kleinen sein, die Kleinen, die an den Herrn Jesus glauben. Wir sollten uns nie erheben oder überheben, auch über die, die einmal in die Irre gehen und sich von Jesus entfernen. Aber die Jünger spüren, was Jesus ihnen sagen will damit. Er will ihnen sagen, hört einmal, auch unter euch, unter den Jüngern, da wird es so sein, dass der eine dem anderen einmal Anstoß zur Sünde werden kann. Und wir wissen ja auch, wie die Jünger sich einmal stritten, wer der Größte unter ihnen ist. Aber Jesus sagt, nein, nein, hört einmal, ihr alle, ihr seid die Kleinen. Und nehmt keinen Anstoß an den anderen und werdet auch nicht gegenseitig zum Anstoß einer dem anderen. Aber dennoch spüren sie, Jesus spricht hier nicht von den Leuten da draußen, er spricht zu ihnen, er sagt, ich meine euch, euch Jünger, die ihr mir nachfolgt, ihr müsst damit rechnen, dass auch ihr einmal von der Sünde übermannt werdet. Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Nun noch sind wir ja vor Pfingsten, der Heilige Geist war nicht ausgegossen, aber lasst mich mal ein Wort des Jüngers weitergeben, den Jesus lieb hatte. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Liebe Geschwister, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann ist nichts Anstößiges in uns. Und wenn wir den Bruder, die Schwester lieben, dann werden wir dem Bruder, der Schwester niemals zum Anstoß werden. Also das ist die erste Lektion, die der Herr Jesus den Jüngern lehrte. Macht euch nichts vor, wir alle sind schwach, wir leben noch im Leib der Sünde. Wir können es nicht verhindern, dass wir einmal zum Anstoß zur Sünde werden, dass wir uns versündigen am Bruder, an der Schwester oder einfach auch nur gegen Gott. Kommen wir zur zweiten Lektion, Vers 3 bis 4. Habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Nun, hier haben wir ein Habt Acht auf euch selbst. Das heißt also auch für dich, für mich, es ist wichtig, dass wir auf uns selbst Acht haben. Nun ist ja interessant, der eigentliche Grundtext der Heiligen Schrift, der hatte ja keine Kapitel anfänglich und auch keine Verseinteilung. Und erst im 12. Jahrhundert führte man die Kapiteleinteilung ein, damit die Gläubigen sich leichter in der Bibel zurechtfinden. Stellt euch einmal vor, wir würden ein Wort zitieren aus Jesaja mit den vielen Kapiteln, bis wir diese Stelle finden würden. Und so ist es doch sehr viel einfacher, wenn wir Kapitel- und Verseinteilung haben. Erst 1568, also 20 Jahre nach dem Tod Luthers, erscheint eine Lutherbibel auch mit einer Verszählung. Also war es die Aufgabe der Bibelgelehrten nun, die Stelle zu finden in der Heiligen Schrift, wo wir ein neues Kapitel beginnen und wo wir die Verse beginnen. Und so ist das mit diesem Habt Acht auf euch selbst hier. Das haben die Bibelgelehrten dann einfach einmal festgelegt. Wir nehmen das in den Vers 3 hinein. Wir könnten es aber auch sehr gut an das Ende des zweiten Verses stellen. Also an diese erste Lektion. Ihr lieben Jünger, achtet darauf, dass ihr euch nicht gegenseitig zu einem Anstoß der Sünde werdet. Nun, man hat sich dann entschieden, dieses Habt Acht auf euch selbst in den Vers 3 zu nehmen, in diese neue Lektion, in diese Lektion über Vergebung. Ich glaube, der Herr Jesus bezieht es doch auf beides. Es steht ja hier an diesem Vers 3 als Schnittstelle zum Vers 2, dieses Habt Acht auf euch selbst. Damit will der Herr Jesus den Jüngern sagen, habt Acht auf Lektion 1, die ich euch mitgeteilt habe, habt aber auch Acht auf Lektion 2. Nun, was ist Lektion 2? Vergibt einander. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht und wenn es ihn reut, vergib ihm. Heißt das nun, wenn es ihn nicht reut, vergib ihm nicht? Sollen wir nur vergeben, wenn es ein Bruder, die Schwester reut, er zu dir kommt und um Entschuldigung bittet? Nein, nein, wir vergeben immer. Aber eines zeigt uns die Bibel, und das übersieht man so gerne in manchen Gemeinden. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester, auch die Wiederherstellung der Geschwister zu Gott selbst, die ist erst dann vollkommen, wenn beide Seiten ihr Vergehen in Ordnung gebracht haben. Und so ist es wichtig, wenn wir vergeben, ja, der andere hat vielleicht noch nicht Reue getan, er hat vielleicht noch nicht Buße getan, er hat vielleicht noch nicht um Entschuldigung gebeten, so sollten wir das nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern wir sollten immer darauf schauen, dass eine Situation als Ganzes wieder im Reinen ist unter den Geschwistern. Auch der, der sündigt, auch der, der Buße tun muss, für den gilt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wahre Reue, die bringt die Sünde, die eigene Sünde vor Gott und lässt sich reinigen durch das Blut Jesu Christi. Und das sollten wir immer beachten, dass wir Situationen wirklich vom Grund auf bereinigen. Nun, die Rabbiner in der Zeit Jesu, die sagten, man solle dem Nächsten dreimal vergeben. Jesus erhöht die Zahl. Er sagt, vergebt einander siebenmal. Stellt ihr das einmal vor, dieser Maßstab, das ist 49 Mal in der Woche. Ich frage euch mal, habt ihr mal einen Menschen gehabt, der euch 49 Mal in der Woche an euch gesündigt hat? Rechnen wir das mal hoch, 196 Mal in 4 Wochen. 2555 Mal im ganzen Jahr, im Schaltjahr ist sogar noch 7 Mal mehr, 2562 Mal. Habt ihr schon mal so jemanden gehabt in eurem Leben, der euch jeden Tag mindestens 7 Mal das Leben zur Hölle gemacht hat? Ich glaube, sowas haben wir noch nicht erlebt. Aber die meisten von euch, die werden doch Corrie ten Boom, die Holländerin, kennen. Sie war in einem Konzentrationslager in Ravensbrück. Ihre Schwester wurde ebenfalls dorthin verbracht und ihre Schwester starb ja in diesem Lager. 2 Jahre nach Kriegsende trifft sie auf einen ihrer Peiniger, einen KZ-Wärter. Und dann schreibt sie, wie die Erinnerungen an diese Zeit in ihr aufgestiegen sind. In diesem Moment sehe ich den Mantel, den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir wurden gezwungen, nackt an ihm vorbeizugehen. Ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Mein Blut schien zu gefrieren. Der Wärter sagte, Sie sprachen von Ravensbrück. Ich war dort Wärter. Jetzt bin ich aber Christ geworden. Werden Sie mir vergeben? Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Ich glaube, Corrie ten Boom hatte in dieser Zeit im KZ Tage erlebt, wo sie mehr als 7 Mal gedemütigt wurde, wo mehr als 7 Mal am Tag ein Wärter sich an ihr versündigte, durch Wort oder durch Tat. Tage, Wochen, Monate, Jahre musste sie dort ausharren. Tausende Mal wurde sie gedemütigt, tausende Mal wurde an ihr gesündigt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nun steht plötzlich dieser KZ-Wärter 1947, 2 Jahre nach Kriegsende, vor ihr. Und sie ist fast wie erstarrt. Aber dann erinnert sie der Heilige Geist an die Bibelstelle, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Übrigens hatte Corrie ten Boom nach dem Zweiten Weltkrieg ein Heim für geschädigte Nazi-Opfer eröffnet und sie hatte eines festgestellt, die vergeben konnten, die wurden innerlich frei und wieder froh, aber es gab auch unter denen, die sie betreute, Menschen, die nicht vergeben konnten, nicht vergeben wollten und die blieben gebunden und oftmals auch krank. Und dann berichtet Corrie ten Boom, Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete innerlich und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanistischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegengestreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist eine Willensentscheidung. Und da magst du manches Mal eine Vergebung in deinem Willen beschlossen haben und doch kommen die Gefühle noch hoch. Aber lass dich nicht von deinen Gefühlen belügen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, jemanden zu vergeben, dann ist das Vergeben vor Gott in Zeit und Ewigkeit. Die Jünger wussten genau, was Jesus ihnen sagen wollte. Jesus kannte ja die menschliche Natur und er wusste, manches Mal, da kann sich eben diese Wurzel der Bitterkeit, der Unvergebenheit auch in ein menschliches Herz hineinfressen. Und über Jahre manches Mal tragen Leute dann Unvergebenheit mit sich herum. Und die Jünger wussten nun mittlerweile nach dieser zweiten Lektion, ja, der Herr Jesus, der redet doch so ganz in unser Menschsein hinein. Er weiß doch, ja, mit der Sünde, da werden wir doch so schnell umstrickt. Und auch mit der Vergebung, da haben wir es manchmal nicht so einfach. Ja, und was ist ihre Reaktion? Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Ist euch aufgefallen, dass es hier heißt, und die Apostel? Es sagt nun nicht, und die Jünger, sondern und die Apostel. Und ich glaube, das ist manches Mal ganz bewusst gemacht in der Heiligen Schrift, weil es uns zeigen will, dass auch hochstehende Ämter und Diener des Reiches Gottes, wie die Apostel, dass auch die ihre Probleme hatten. Ich hatte ja so eine Vorstellung, als ich zum Glauben kam, da dachte ich immer, oh, Pastoren und Älteste, das sind so Menschen, die sind schon, die schweben schon irgendwie im siebten Himmel, oder? Ja, den gibt's ja nicht, den siebten Himmel, im dritten Himmel, völlig unangefochten, was Sünde angeht, völlig integere Persönlichkeiten. Aber ich musste dann doch sehr bald lernen, nein, auch Aposteln und Hirten und Lehrer und Evangelisten und Reich Gottesarbeiter, das sind Menschen wie du und ich, die haben auch ihre Probleme, die haben auch ihre Nöte und auch sie fallen hier und da mal in die leicht umstrickende Sünde. Also hohes Amt oder hohe Berufung machen einem nicht immun gegen den Wandel im Fleisch. Ja, mehre uns den Glauben, das wäre doch die Lösung gewesen, oder? Sie kommen alle zu Jesus und sagen, Herr Jesus, leg uns die Hände auf, mehre uns den Glauben und dann haben wir mit der Sünde kein Problem mehr und dann haben wir auch mit Unvergebenheit kein Problem mehr. Wunderbare Lösung, oder? So haben sich die Apostel das vorgestellt. Aber Jesus geht nicht auf ihre Bitte ein, dann kommt das göttliche Aber in Vers 6, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Jesus geht also nicht auf ihre Bitte ein. Und dennoch wird er ihnen eine Lektion erteilen, die ihnen wirklich weiterhilft. Und das ist das Wunderbare an unserem Herrn. Sind wir nicht manchmal auch so? Da kommen wir zu unserem Herrn Jesus mit unseren Lösungsvorschlägen. Und im Gebet legen wir unserem Herrn Jesus unsere Gedanken und unsere Vorstellungen vor, wie er denn unser Problem lösen solle. Und dann wundern wir uns manches Mal, dass Gebete nicht erhört werden. Und erst mit der Zeit erkennen wir, dass der Herr ganz andere Lösungsansätze für unser Problem hat. Das war die Situation der Jünger hier. Mehre uns den Glauben. Nein, das wollte der Herr Jesus nicht tun. Er zeigte ihnen einen anderen Weg. Nun, die Jünger wollten mehr. Lieber Johannes, möchtest du mehr? Ja, wer will von uns nicht mehr? Seht ihr, das ist einer dieser Kleinen, die reden einfach so aus dem Herzen heraus, was ihnen auf dem Herzen liegt. Wer von uns will denn nicht mehr? Wer will denn nicht mehr Glaube? Wer will denn nicht mehr Heiligung? Wer will denn nicht mehr Kraft? Wer will denn nicht mehr, um im Reich Gottes auch zu dienen? Das ist doch ganz natürlich. Aber es ist schon interessant, ich beobachte seit Jahren die Leute, die mehr wollen. Also Johannes, wir werden genau unsere Augen auf dich richten, wie du dich weiterentwickelst, ob das gesund ist oder nicht gesund. Und wenn du beim Herrn Jesus bleibst und mit dem Herrn Jesus gehst und deinen Eltern immer schön gehorsam bist, du, dann wird der Herr dir mehr geben von dem, was du brauchst. Mehr Gehorsam und mehr Sorge um dein Geschwisterchen. Und dann wirst du wachsen im Herrn Jesus. Und da freut sich der Herr Jesus an dir. Also, ich beobachte diese Leute, die mehr wollen. Da ist zum Beispiel der US-Charismatiker Bill Johnson, der wollte mehr. Und dann berichtet er, wie er eines Nachts im Bett liegt und es kommt eine Kraft durch seinen Leib, die durchströmt ihn und das habe dann sein Leben verändert, schreibt er. Und er glaubte, dass das die Kraft des Heiligen Geistes war. Und er beginnt zu wirken. Es gibt auch jetzt gerade ein ganz neues Buch von Holy Pivek, das gefälschte Gottesreich, wo all das so beschrieben ist. Und dann beginnt er Dinge zu praktizieren, die nichts mit dem Heiligen Geist zu tun haben und die selbst unter Charismatikern kontrovers diskutiert werden. Also nicht alle Charismatiker dürfen wir so über einen Kamm scheren. Da gibt es auch noch moderate Charismatiker, die sehen, dass das, was Bill Johnson hier tut, nicht vom Heiligen Geist sein kann. Da ist Sarah Young, die mehr wollte. Und sie schrieb, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Ich beschloss, mit dem Stift in der Hand auf Gott zu hören und aufzuschreiben, was er meiner Meinung nach sagte. Und dann setzte sie sich mit einem Stück Papier und einem Bleistift hin und schloss die Augen. Und dann schrieb sie das nieder, was sie meinte, was nun Gott zu ihr sprach. Sie erwartete nicht mehr, dass Gott durch die Bibel zu ihr spricht, sondern sie erwartete, dass Gott direkt zu ihr spricht. Und dann schrieb sie ja dieses Buch mit dem Titel »Ich bin bei dir«. Die wenigsten kennen die Geschichte. Die erste Ausgabe im Amerikanischen, die war gespickt mit New Age-Ausdrücken. Hat man dann alles herauskorrigiert und bis das dann nach Deutschland kam und dort übersetzt wurde, da waren all diese New Age-Begriffe mittlerweile ausgetilgt aus dem Text. Aber der ehemalige Buddhist Martin Kampois, der weiß sehr gut um diese Art von Kommunikation mit der Geisterwelt. Wenn wir beginnen, mit der Okkulten, mit der Geisterwelt Kontakt aufzunehmen, dann setzen wir uns Gefahren aus. Denn die Bibel sagt, Satan kann sich in eine Lichtsgestalt kleiden. Dieser Jesus, der zu ihr redete, das war nicht der Jesus der Bibel, sondern das war ein Geist aus der jenseitigen Welt, der sich als Jesus ausgab. Und dieser übermittelte ihr die Botschaften, die dann in Form dieses Buches uns vorgelegt wurden. Und man könnte da noch viele Beispiele nennen, aber was ist denn falsch an diesen Leuten, die mehr wollen? Sie wollen mehr außerhalb der Grenzen, die Gott ihnen gesetzt hat. Sie wollen mehr außerhalb der Grenzen, die Gott ihnen gesetzt hat. Seht einmal, Gott kommuniziert mit uns durch seinen Geist und durch sein Wort. Und wenn ich beginne, ich möchte nun außerhalb dieser Grenzen, die Gott mir gesetzt hat, Offenbarungen haben, dann begebe ich mich in Gefahr. Wenn Gott uns keinen Heilungsauftrag gibt, dann ist es falsch, um mehr Glauben für Heilung zu beten. Es ist falsch, um Geistestaufe zu beten, weil die Schrift uns sagt, dass wir zum Zeitpunkt der Bekehrung durch den Geist in den Leib hineingetauft worden sind. Wir brauchen keine zweite Erfahrung der Geistestaufe. Es ist falsch, um Visionen, Gesichte und Träume zu beten, wenn die Apostel in ihren Briefen uns davor warnen und an keiner Stelle dazu aufrufen, dass wir das suchen sollen. Als Gott dem alttestamentlichen Bundesvolk verordnete, keinen König wie die Heiden über sich zu setzen, dann war es für die Israeliten falsch zu rufen, 1. Samuel 8, 19 bis 20, es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir sein wie alle Heidenvölker. Und was tut Gott mit einem widerspenstigen Volk, das sich nicht in den Grenzen von Gottes Ordnungen bewegen will, das sich nicht unter Gottes Wort beugen will? Er gibt sie dahin. Sie bekamen einen König wie die Heiden. Wir kennen die Geschichte. 42 Könige regierten Israel, nur 7. Darunter waren gute Könige, von denen die Schrift sagte, und er tat, was gut war in den Augen Gottes. Alles andere führten Israel in den Götzendienst, in den Bruderkrieg, in den Abfall vom lebendigen Gott. Ich habe die Bibel aber auf das Mehr hin studiert. Sagt uns die Bibel denn etwas, was wir anstreben sollen, wovon wir mehr haben sollen? Und wenn das wirklich in der Bibel so der Fall ist, dann dürfen wir nach mehr streben. Immer nach dem mehr, was auch in Gottes Willen ist. 2. Petrus 1, Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, was sind denn diese Dinge? Die werden uns in den Versen 6 bis 8 beschrieben. Das ist Glauben, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Und seht ihr, wie hier der wachsende Glaube zu Gottesfurcht und Liebe führt? Und diese Gottesfurcht und Liebe, die dient letztlich auch einem höheren Ziel. Dann werdet ihr nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Darin sollen wir wachsen, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 9, 10, er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren die Früchte eurer Gerechtigkeit. Ja, davon können wir um mehr beten, die Früchte der Gerechtigkeit Gottes, dass die offenbarer werden in unserem Leben, in unserem Reden, in unserem Handeln. 1. Thessalonicher 3, 12, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Von der Liebe, da können wir um mehr bitten, um mehr flehen. 1. Petrus 2, Vers 2, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachset. Also hier wird uns gezeigt, wie wir heranwachsen. Wir wachsen durch das Wort Gottes. 2. Petrus 3, Vers 18, wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Davon können wir mehr haben, mehr Gerechtigkeit, mehr Liebe, immer mehr und immer tiefer unseren Herrn Jesus Christus und sein Werk auf Golgatha zu erkennen. Aber meistens sind die Leute, die mehr wollen, außerhalb der Grenzen Gottes, solche, die nach Dingen suchen, vor denen in der Heiligen Schrift im Grunde gewarnt wird. Also was war falsch an ihrer Bitte, mehre uns den Glauben? Sie schauten auf sich. Sie schauten nicht auf das, worauf der Glaube sieht. Sie gründeten sich auch nicht auf das, worauf der Glaube gründet, sondern sie suchten die Stärke in sich selbst, in ihrem eigenen Glauben. Ja, wenn der Herr Jesus meinen Glauben mehrt, dann habe ich damit mit der Sünde und mit der Unvergebenheit kein Problem mehr. In der Wortesglaubensbewegung etwa, da sucht man halt in unbiblischen Methoden. Man müsse beständig im Glauben das Wort Gottes proklamieren und dann würde sich das Ergebnis dessen, was man proklamiert, einstellen. Also bist du krank, musst du nur proklamieren, ich bin geheilt in den Wunden Jesu und das einfach so lang und das im Glauben, bis sich dann ein Resultat einstellt. Aber was geschieht hier? Da schaut man auf den eigenen Glauben, da schaut man auf die eigene Methode, da schaut man auf seinen Glauben und sollte sich dann eine Wirkung einstellen, dann wird man plötzlich stolz. Oh, was für einen Glauben habe ich? Der andere, der noch krank ist, der ist ja so kleingläubig, aber ich bin ja der, der so großen Glauben hat. Also Jesus kennt die menschliche Natur nur zu gut und er kennt auch die menschliche Natur von uns Gläubigen. Er hat ihre Bitte nicht erfüllt. Der wahre Glaube nämlich schaut allein auf Gott und immer von sich selbst weg. Und da bleibt auch kein Rühmen der eigenen Glaubensstärke, da bekommt nur noch Gott Ruhm. Jesus unterweist die Jünger also, weg von sich zu schauen, hin auf Jesus Christus und auf Gott, den Vater im Himmel. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Du, nicht erst dein großer Glaube bewirkt etwas. Jeder Glaube, auch wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, der hat in sich schon die Verheißung. Und übrigens, ein Maulbeerbaum ist ja ein sogenannter Herzwurzler. Also er treibt seine Wurzel tief in die Erde, verankert sich sehr tief in der Erde und gleichzeitig schafft er noch eine Verwurzelung zur Seite hin. Und so ist dieser Baum ganz fest im Erdreich verankert und das wussten die Jünger, einen solchen Baum zu entwurzeln, das war also nicht so ohne weiteres möglich. Und darum nimmt Jesus dieses Bild und sagt, schaut einmal, dieser Maulbeerbaum, wo ihr so viel Mühe habt, wenn ihr ihn entwurzeln wollt, wenn ihr so kleinen Glauben habt, dann ist in diesem Glauben schon diese Kraft, dass du durch die Macht deines Wortes etwas bewegen kannst, was den Menschen sonst unmöglich oder sehr schwer ist. Verlass dich nicht auf dich selbst und verlass dich nicht auf deinen Glauben. Setze dein Vertrauen auf Gott. Strebe nicht nach großem Glauben, um dich darin zu rühmen, sondern gebrauche deinen kleinen Glauben, den Gott dir geschenkt hast, und bleibe demütig. Und wenn es unser Ziel ist, in der Liebe, in der Gottesfurcht zu wachsen, wenn es unser Ziel ist, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und seinem Werk auf Golgatha zu wachsen, du, dann hast du die Verheißungen des Gottessohnes schon in deinem Leben. Und weißt du, da gibt es auch kein Vergleichen mehr. Römer 12, Vers 3 sagt ja, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hört einmal ein, jeder hat von Gott das Maß des Glaubens zugeteilt bekommen. Was ist denn das Maß des Glaubens? Ich möchte mal zunächst sagen, was es nicht ist. Das Maß des Glaubens ist nicht Unglaube oder Kleinglaube. Etwa so, dass du meinst, naja, Gott gibt dem einen eben Kleinglaube oder wenig Glauben, ihm teilt er eben nur geringen Glauben zu und dem anderen, dem teilt er eben großen Glauben zu. Nein, nein, das ist damit nicht gemeint. Hebräer 3, Vers 12 sagt, ihr habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Unglaube ist nicht etwas, was jemals von Gott gewirkt ist. Also Ungläubige, Kleingläubige sollen wir niemals sein und Gott teilt auch nicht die einen in Kleingläubige oder Ungläubige und die anderen in die Gläubigen, in die mit großem Glauben ein, sondern jeder von uns sollte alle Zeit Zuversicht haben mit dem Glauben, den Gott ihm zugeteilt hat. Und damit ist auch eines verbunden, unsere Gnadengabe. Einem jeden von uns teilt der Herr eine Gnadengabe zu, einen Dienst, eine Berufung im Leib Jesu Christi. Und für diese deine Aufgabe im Leib Jesu Christi, da teilt der Herr dir auch das Maß des Glaubens. Der eine ist in der Lehre, in der Verkündigung, der andere ist vielleicht in der evangelistischen Arbeit. Wieder andere tun auch praktische Dinge, liebe Geschwister. Auch das ist wichtig in der Gemeinde Jesu. Für deinen Dienst, für deine Berufung, da teilt dir der Herr das Maß des Glaubens zu. Und versuche nie, den Dienst eines anderen zu kopieren oder versuche nie, die Berufung eines anderen nachzuahmen. Nein, jeder von euch hat seinen Dienst, seine Aufgabe, seine Berufung und jeder von euch hat hierzu das Maß des Glaubens, diesen Dienst auch auszuüben. Es sagte mal jemand, Satan prüft uns, um das Schlechte in uns zum Vorschein zu bringen. Gott prüft uns, um das Beste in uns zum Vorschein zu bringen. Auch das muss man manchmal unterscheiden, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Ist es nun eine Prüfung Gottes oder ist es ein Angriff des Feindes? Fang einfach mit dem an, was du hast und sei darin treu. Und wenn die Prüfungen kommen, dann schau weg von dir selber und schau auf Jesus. Und wie lautet die Verheißung dann für uns? Wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann kannst du zu dem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer. Und das ist die dritte Lektion, die der Herr Jesus also den Aposteln gelehrt hat. Schau nicht auf dich und deinen Glauben, schau nicht auf deine Stärke, strebe nicht nach mehr Glauben, sondern schaue auf Gott und seine Allmacht, habe Glauben an einen großen Gott. Und dann wird er in dein Leben hineinwirken. Und dann folgt die vierte Lektion. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Herr Jesus das alles so einander zugeordnet hat. Die erste, die zweite Lektion, also hab Acht davor, dass du nicht in Sünde fällst, dass du auch dem anderen nicht zum Anstoß zur Sünde wirst. Die zweite Lektion, achte auf dein Herz, dass da nicht Unvergebenheit hineinkommt. Die dritte Lektion, strebe nicht danach, dass du nun großen Glauben hast, sondern nimm den kleinen Glauben, den du hast, bleibe demütig, aber vertraue dem Gott, der große Dinge tun kann in deinem Leben. Und dann folgt diese vierte Lektion ab Vers 7. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig werden. Das sollten die Jünger werden. Das sollten die Apostel werden. Knechte, Diener des Glaubens, die einfach das tun, was sie zu tun schuldig sind. Er wird sie mit seinem kostbaren Blut auf Golgatha erlösen. Und sie sind es, die sich demütig schürzen sollen und dem Auferstandenen dienen sollen. Und egal, ob Gott nun Großes oder Kleines durch die Jünger wirkt, egal, ob Gott Großes oder Kleines durch dich oder mich wirkt, ist doch nur eines entscheidend, dass wir einfach demütig als die Kleinen, die an Jesus glauben, ihm dienen von ganzem Herzen. Und da gibt es kein Rühmen mehr. Paulus selbst sagt, meiner selbst aber wegen will ich mich nicht rühmen, aber nur meiner Schwachheiten. Er hätte doch Grund gehabt, sich zu rühmen. Zeichen und Wunder sind durch ihn geschehen. Gemeinden sind entstanden. Er hat Menschen zu Jesus geführt und doch er rühmt sich dieser Dinge nicht. Den Galatern schreibt er in Galater 6,14, von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und das war ja das Übel im Volk Israel, diese Selbstgerechtigkeit, dieses eigene Rühmen, dieses Rühmen auf die eigenen Verdienste. Aber im Reich Gottes, da gelten andere Maßstäbe. Die Jünger sollten Knechte sein, die ihrem Herrn dienen. Sie kommen nicht vor dem Herrn und legen ihm vor, was sie alles geleistet haben, sondern sie wissen, wir können ohne ihn, ohne Jesus nichts tun. Das ist der rechte Jüngersinn, der nichts von seinem Herrn fordert, aber ihm alles in Liebe willig hingibt. Und so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, sagt Jesus seinen Jüngern, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es ist der Weg der Selbstlosigkeit, es ist der Weg des Kreuzes. Und auf diese Weise will Jesus die Jünger, die Apostel auch von sich selber losmachen. Das ist ja interessant, ich las kürzlich ein Buch von einem unserer Vorväter des Glaubens und der betete immer dieses Gebet, Herr, mach mich los von mir selbst. Ich glaube, das wäre gut auch in unser Gebetsleben diese Bitte wieder einzubauen. Herr, löse mich von mir selbst, dass ich von mir wegblicken kann, ganz auf Jesus und seinen Willen erkennen. Mach mich los von mir selbst. Das ist also die vierte Lektion, dem Herrn immer willig zu dienen, ohne selbstzufrieden zu werden, ohne stolz zu werden, ohne nach Höherem zu streben. Einfach im kindlichen Glaubensgehorsam aus Liebe dem Herrn dienen und nicht zu fragen, was bringt mir das oder welche Ehre bekomme ich dadurch? Das Problem der Jünger war nicht, dass sie zu wenig Glauben hatten. Ihr Glauben war wie ein Senfkorn. Ihr Problem war, dass sie diesen Glauben demütig und willig vor dem Herrn verwalten sollten. Ich fasse die Lektion noch einmal kurz zusammen. Die erste Lektion war diese: Macht euch nichts vor, wir alle leben noch im Leib der Sünde, wir alle werden durch die leicht umstrickende Sünde schnell zu Fall gebracht. Hütet euch davor, lebt ein Leben in der Heiligung, im Lichte Jesu Christi, und wenn die Sünde uns übermannt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater und wir dürfen zu Jesus kommen. Die zweite Lektion: Vergebung ist ein Akt des Willens. Oder könnte ich euch viel aus der Seelsorge erzählen? Vergebung ist ein Akt des Willens, und wenn in eurem Herzen Unvergebenheit ist, dann ruht nicht, bis ihr das vor den Thron Gottes gebracht habt und das Blut Jesu euch davon völlig frei gemacht habt. Und lasst euch nicht vom Teufel verklagen, auch wenn die Gefühle noch kommen, auch wenn die Gedanken noch kommen, wenn du die Entscheidung getroffen hast: Ich habe vergeben und du hast es von Herzen getan, vor dem Thron Gottes, dann ist diese Vergebung geschehen. Egal was du spürst, egal was du fühlst, egal wie der andere sich auch dir gegenüber verhält. Die dritte Lektion für die Jünger war: Schau nicht auf dich und deinen Glauben, strebe nicht nach Dingen, die außerhalb der Grenzen Gottes sind, sondern strebe nach dem, was ich in meinem Wort für dich vorgesehen habe. Und die vierte Lektion ist diese: Diene dem Herrn willig, ohne selbstzufrieden zu werden, ohne stolz zu werden, ohne nach Höherem zu streben, ohne etwas sein zu wollen in dieser Welt oder auch in der Gemeinde, sondern einfach als einer, der weiß: Ohne Jesus kann ich nichts tun, und alles, was er wirkt in und durch mein Leben, das ist Gnadenwirken Gottes. Und weißt du, was ist die Quintessenz dieser vier Lektionen? Wenn du das begriffen hast, wenn du das in deinem täglichen Leben umsetzt, wenn du so sehr weißt, wie du den Heiler, wie du den Erlöser brauchst, dass du ohne ihn nichts tun kannst, wenn du weißt, dass dir alles aus Gnade geschenkt ist, dann mehrt sich dein Glaube. Dann, wenn du von dem mehr hast, was Gott für dich bestimmt hat, mehr Gnade, mehr Gottesfurcht, mehr Liebe, mehr Erkenntnis des Werkes Jesu Christi auf Golgatha, dann mehrt sich dein Glaube und du wirst geistlich wachsen. Wenn dein Glaube sich mehrt, du, dann kannst du vergeben wie Corrie ten Boom. Dann kannst du in Demut dienen, ohne Ruhmsucht und ohne Geltungssucht. Und dann suchst du immer und beständig das Angesicht Gottes. Und dann wird der Herr in dein Leben hineinwirken und dich verändern. Davon brauchen wir mehr. Ich komme zum Schluss. Johannes der Täufer sagte einmal: Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Hört einmal, das ist die richtige Reihenfolge, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Johannes der Täufer hat nicht gesagt: Ich muss abnehmen und er muss wachsen. Er beginnt nicht bei sich, sondern er beginnt beim Herrn. Er muss wachsen, da muss unser Blick zuerst hin. Ich aber muss abnehmen. Unser Blick weg von uns gerichtet, hin auf ihn, und dann wird der Herr auch in unserem Leben wirken. Und dann wird er uns auch das Maß des Glaubens geben für unser Leben, für unseren Wandel, für unseren Dienst in der Welt und in der Gemeinde. Und dann wird er in uns das mehren, was nach seinem heiligen Willen und Ratschluss ist, zu Ehre Gottes, des Vaters.